Wunderbar. Mann, läuft. Ich halte es mal so. Ja, willkommen, liebe Artischock-Hörer, liebe Artischock-Leser beim Artischock-Podcast. Diesmal aus Wien. Wir sind neben dem Filmmuseum in der Albertina, stellen uns vor dem Nieselregen unter. Bin ich, Rüdiger Suchstand und Philipp Stadelmeier. Hallo Philipp.
Hallo Rüdiger.
Wir wollen heute sowieso über alles Mögliche sprechen, aber vor allem über den Film Mission Impossible, den wir nämlich heute Morgen gesehen haben in der Pressevorführung hier in Wien. Und der kommt erst nächste Woche ins Kino in Deutschland, aber er kommt jetzt schon dieses Wochenende mindestens in Österreich in einigen Sondervorstellungen ins Kino. Und sowieso sind ja alle schon ganz drauf gespannt, wie der Film ist. Darum fange ich mal so an. Philipp, wie ist denn der Film? Wie hat er dir gefallen?
Ich fand ihn sehr, sehr gut, wirklich. Sehr überraschend. Ich hatte die ganzen älteren Mission Impossible Filme gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber der hat mir wirklich, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Können wir auch gleich nochmal sagen, warum. Also ich fand schon die früheren Mission Impossible Filme, die allerersten. Der allererste war von Brian De Palma. Der zweite war dann von John Woo. Dann gab es noch weitere. Das ist jetzt der siebte Teil. Und was mir wirklich sehr gefallen hat, war, dass es wirklich ein sehr, ja, wirklich sehr klassischer Film ist eigentlich, der auch wirklich sehr stark mit vielen analogen Elementen arbeitet und im Grunde genommen gar nicht so sehr auf Digitalität setzt, stellenweise natürlich schon. Und das Spannende ist aber auch, dass es in dem Film selber viel um Digitalität geht, denn der Hauptgegner ist eine KI, die sogenannte Entität in diesem Film. Und das fand ich wirklich auf eine Art und Weise auch gezeigt, die ich so jetzt noch nicht gesehen hatte. Im Kino eigentlich. Also sozusagen die Bedrohung durch KI auf diese Art und Weise ist wirklich hochgradig, wirklich sehr spannend dargestellt einfach.
Ja, also The Entity heißt das im Film. Man muss vielleicht schon erzählen, es gibt natürlich schon Menschen.
Ja.
Es wird irgendwie der Zugang zu dieser Entität, die irgendwelche großen Möglichkeiten hat, die aber nicht näher umrissen werden. Und dieser Zugang dazu, der ist zurzeit nicht möglich. Und dafür gibt es einen Schlüssel, der in zwei Teile geteilt ist. Dieser Schlüssel ist gewissermaßen der MacGuffin des Films. Der muss gefunden werden. Verschiedene Leute haben den. Und von Anfang an ist irgendwie klar, der ist auch geraubt worden. Und man muss jetzt eigentlich die Räuber dieses verlorenen Schatzes jagen. In gewisser Weise das. Man kann vielleicht sagen, am Anfang, diese Exposition, der Film ist so 2,5 Stunden lang, aber die Exposition, bis die Titel überhaupt kommen, mit der berühmten Titelmusik, das dauert schon fast eine halbe Stunde. Also ich habe auf die Uhr geguckt, das sind glaube ich 27 Minuten. Und da sehen wir waren drei Blöcke und der allererste Block ist eine U-Boot-Sequenz. Jagd auf den Roten Oktober, hast du schon so gesagt im Vorgespräch.
Das erinnert sehr daran, ja. Tolle Sequenz, genau.
Also Russen, ein russisches Atom-U-Boot, das wird scheinbar angegriffen. Wir denken erst, das sind die Schurken und das wird jetzt wieder quasi passend zum Ukraine-Krieg, sind die Russen wieder der Feind, das Böse in einem solchen Film. Aber ganz im Gegenteil, das merkt man bald, dass es um sowas nicht geht, um Wiederauflebung des Kalten Krieges, sondern die Russen sind die Opfer von eben dieser KI. Die ersten Opfer, ganz viele Leute werden getötet. Was da genau passiert, ist schwer herauszufinden, aber jedenfalls greift sich gewissermaßen das U-Boot selber an. Und warum und wieso, weiß man nicht, aber es ist eine sehr spannende, sehr schöne, ganz toll inszenierte Sequenz, ein kleiner Film im Film, wie ja sowieso dieser Film aus vielen kleinen Filmen in sich besteht.
Genau, und es geht dann eben weiter mit den zwei Teilen dieses Schlüssels, das du schon angesprochen hattest. Das ist auch sehr schön, dass dieser Film, das ist jetzt der erste Teil, also Dead Reckoning 1, der zweite kommt dann später und führt
das. Der erste Teil des siebten Teils.
Der erste Teil des siebten Teils sozusagen, genau. Und der zweite Teil des Schlüssels muss ich dann sozusagen erst noch hinzufügen. Wir hatten es gerade schon gesagt, Jagd auf Roter Oktober, also sehr wirklich klassisch inszenierte Actionsequenzen und Reminiszenzen an die Filmgeschichte. Es gibt viele, viele weitere in diesem Film. Hitchcock spielt auch eine große Rolle, ist ein wichtiger Einfluss hier ganz offensichtlich. Es gibt viele Szenen, die immer mal wieder so eine Art von Anzitieren machen, wie zum Beispiel North by Northwest oder A Lady Vanishes oder auch ein früherer Film, hattest du vorhin, hattest du auch heute schon mal gesagt, in dem zwei Figuren aneinander gekettet sind mit Handschellen. Also das passiert dann auch Tom Cruise, der Ethan Hunt spielt, den Agenten und einer Mitstreiterin, einer Taschendiebin, die dann immer mehr zu einer Komplizin dann wird. Und,
die ihn dauernd abhaut und deswegen kettet er die erstmal aus ganz praktischen Gründen an sich, dass sie nicht abhauen kann.
Genau, und die dann sozusagen immer mehr natürlich zu einer Komplizin wird. Überhaupt sind natürlich die, ist es sehr schön hier zu sehen, wie einfach die ganze, wie das Team um Tom Cruise, Ethan Hunt herum funktioniert. Das sind zum einen zwei ältere männliche Mitstreiter, die wir auch schon aus früheren Mission Impossible Filmen kennen, aber auch wirklich sehr viele Frauen.
Figuren, ja, genau.
Die spannende Rollen haben oder sehr interessante und sehr Mitstreiterinnen. Ja.
Also es gibt vier Frauen, tolle Frauenrollen in diesem Film. Und man wird ein bisschen, das müssen wir ein andermal machen, weil wir nicht zu viel spoilern wollen jetzt. Deswegen kann man das nur so andeuten. Also diese vier Frauen, die kennt man auch teilweise schon aus anderen Filmen. Vanessa Kirby als White Widow ist ja nicht eine Mitstreiterin, sondern ist eine sehr zwielichtige Figur, Waffenhändlerin, reich. Man würde sie als femme fatale in Film-Noir-Filmen bezeichnen. Dann gibt es diese, im Film heißt sie Ilsa Lund, wo man immer so ein bisschen an die Ingrid Bergman-Figur auch denken kann, die von Rebecca Ferguson gespielte. Irgendwie ist die also eine englische Agentin, die ein Teil dieser amerikanischen Einheit einerseits ist und andererseits immer auf eigene Rechnung arbeitet und ihr eigenes Ding macht und auch so eine zwielichtige Figur ist. Dann gibt es eben die genannte neu eingeführte Grace, eine Taschendiebin, die auch von der Schauspielerin gespielt wird, deren Namen ich jetzt nicht weiß und ich kannte die überhaupt nicht, die aber eine durchaus charismatische Wirkung hat. Und dann gibt es eine von einer Französin gespielte Figur, die eigentlich erstmal eine Art von typischem, fast eine asiatische Figur, also mit weißen Haaren und Kampfkunst gestählt, eine vollkommen geradlinige Schurkin ist, die aber doch dann sich im Laufe des Films als ambivalenter entpuppt, als man denkt.
Genau. Das ist so die Gruppe und mittendrin ist dann eben Tom Cruise. Und das ist natürlich sehr interessant, wie Tom Cruise hier wirkt oder wie er natürlich auch in seinen anderen Filmen wirkt. Ich muss sagen, ich mag Tom Cruise eigentlich gerne aufgrund dieser...
Das ist erstaunlich eigentlich.
Was eigentlich erstaunlich
andere
ist.
Andere Filme eigentlich
genau,
sonst eher mag.
Aber natürlich so in der französischen Ecke, aus der ich so komme, ist es natürlich auch, ja, man mag natürlich dann oder... auch das Interesse für das Blockbuster oder für das amerikanische Kino an sich natürlich immer auch sehr groß. Und Tom Cruise ist natürlich jetzt kein Auteur im klassischen Sinne, eher ein Akteur, ein Schauspieler, der aber eben aus mit seinem Körper und mit seiner Energie und seiner Dynamik auch wirklich sehr interessante Dinge macht. Natürlich jemand, der komplett im Unterhaltungskino verschrieben ist, vollkommen klar, das sagt er immer. Auch
er hat auch Magnolia gemacht, er hat Vanilla Sky gemacht,
sehr gut, ja.
Er hat in dem letzten Kubrick-Film die Hauptrolle gespielt.
Genau, das hat er alles genau in den 90er Jahren, in den Filmen, die du gerade genannt hast, frühe Nullerjahre. Und dann aber hat er immer mehr Filme gemacht, die auf eine sehr interessante Art und Weise ironisch sind. Wirklich auf eine interessante Art, weil sie nicht wirkliche, obwohl es gibt schon auch heute noch Komödien, also zum Beispiel Night and Day mit Cameron Diaz. Aber wo es dann immer auch, und ebenso wie in den Mission Impossible Filmen auch, darum geht, dass Tom Cruise immer wieder dasselbe machen muss. Nämlich rennen in allererster Linie, Stunts machen, die Welt retten, Leute retten. Und das wirklich auf eine Art wie so eine kleine Aufziehfigur, die immer einfach weiterlaufen kann und muss. Tatsächlich auch. Und es gibt andere Filme wie Oblivion oder The Edge of Tomorrow, wo er immer wieder dasselbe Szenario erlebt wie in einer Zeitmaschine. Und das sind eigentlich alles, ebenso ist auch Mission Impossible, sind eigentlich dann auch doch sehr selbstreflexive oder sind Formate, in die auch sozusagen sehr auf Tom Cruise zugeschnitten sind und in denen diese Figur gerade in ihrer Repetition, in ihrem Wiederholungszwang sich dann eben doch irgendwie auch ironisiert. Und das ist hier schon auch der Fall in gewisser
Weise. Ja, also ich widerspreche da, weil das da runzel ich die Stirn. Denn an Ironie denke ich bei Tom Cruise wirklich zu allerletzt. Ich glaube schon, er muss. Also du hast das ja gesagt, er muss immer rennen. Ich habe das Gefühl, der Schauspieler Tom Cruise muss das halt auch. Der muss immer wieder tatsächlich im zwanghaften Korsett sich und uns allen Zuschauern beweisen, dass er das kann, dass er noch fit ist, dass er das Alter besiegt, gewissermaßen auch. Also die Mission Impossible von ihm ist, unsterblich zu werden.
Aber genau, das ist richtig. Aber das, irgendwie das Schöne ist dabei, dass sozusagen diese Batterie erschöpft sich immer mehr und läuft sich immer mehr aus, aber wird auch immer wieder neu aufgeladen. Und ich finde diese Dynamik zumindest schon interessant. Also ich finde, dass das irgendwie bei Mission Impossible sehr, sehr spannend ist. Er muss immer wieder sozusagen dieselbe unmögliche Mission erfüllen, die Welt zu retten oder eben auch nicht.
Aber der steht doch nie neben sich. Das hieße doch Ironie. Also wenn ich jetzt mal an einen, man kann ja Mission Impossible in mancher Hinsicht mit James-Bond-Filmen vergleichen, wenn wir an Sean Connery denken, als der dann irgendwann mal diesen Film gemacht hat, Never Say Never Again, wo er wiedergekehrt ist als James Bond, da hat er sich eigentlich dauernd und nebenbei auch noch Roger Moore als seinen Nachfolger so verarscht und ein bisschen eben ironisiert.
Aber hier ist es eher so, ja, das stimmt schon. Also klar, bei James Bond ist natürlich die Ironie wirklich sehr viel mehr mit dem ganzen Lifestyle, dem Stil, den Frauengeschichten und so weiter, mit diesen klassischen Elementen eben des Agentengenres verbunden. Hier ist es tatsächlich gestimmt, also diese Art von Ironie gibt es hier natürlich nicht, aber es gibt irgendwas, es gibt sozusagen eine andere Art, die ich jetzt auch irgendwie gerade schwer beschreiben kann, ehrlich gesagt, die wirklich einfach eher damit zu tun hat, dass er immer wieder vor Entscheidungen gestellt wird. Die Wahl ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, auch in dem Film. Und hier zeigt sich das zum Beispiel einfach auch mal darin, dass er dann irgendwie in Rom an eine Stelle kommt, wo er sich dann entscheiden muss oder wo er sozusagen glaubt, sich entscheiden zu können zwischen dem Ferrari und einem kleinen Autochen, gelben, einer Enzetta heißt das, genau.
Isetta.
leider jetzt nicht der Name ist ganz korrekt wiedergegeben, aber und er dann tatsächlich dieses kleine Auto nehmen muss und eben nicht den Ferrari oder auch später bei dem großen Stunt des Films, der auch schon im Marketing sehr stark gemacht wurde. Er springt mit dem Motorrad von einer Klippe herab und der Fallschirm öffnet sich dann. Da denkt er sich, da versteht er zuerst gar nicht, was er tun soll, bis ihm sein Kompagnon sagt, naja, es ist natürlich, was denkst du, was du tun musst? Du musst natürlich jetzt da runterspringen. Was sollst du sonst tun? Du bist Tom Cruise eben. Und das finde ich eine Art und Weise, die eben doch irgendwie ironisch ist, wenngleich sozusagen, aber wirklich nur aus der ständigen Fortbewegung der Figur heraus. Und das ist sehr wirklich wenig, wie soll man sagen, es ist wenig edel, es ist wenig, es hat nicht diesen James Bond-Glamour.
Ja. Das stimmt. Es ist viel körperlicher, wie er und viel analoger, wie er überhaupt die Mission Impossible-Filme im Unterschied zu den ganzen Superheldenfilmen wirklich analoge Actionfilme sind, bei denen alles, was wir sehen, theoretisch zumindest in der wirklichen Welt stattfinden kann und irgendwie geht. Technische Hilfen gibt es, aber es gibt keine Superkräfte und so etwas. Du hast eben gesagt, die Wahl, der ist vor einer Wahl gestellt. Und tatsächlich ist ja die Wahl etwas, worüber öfters geredet wird in diesem Film, nicht nur auf die Tom Cruise-Figur bezogen. Es wird immer wieder gesagt, die Leute haben a choice, die auch nur eine halbe Choice ist, weil manchmal ist die Alternative dann Tod oder Gefängnis, aber sie können sich entscheiden, sie können sich auch anders entscheiden und es geht schon um sowas wie Wahlfreiheit, auch angesichts der Herausforderung, die eben eine digitale Herausforderung, eine KI-Herausforderung ist, zeigen uns diese Filme, es gibt schon Menschen, die können handeln, die können sowohl moralische Entscheidungen wie auch einfach Handlungsentscheidungen treffen und das geht auch weiterhin. Ist das also ein optimistischer Film?
Ich würde nicht sagen, dass er optimistisch ist, weil ich auch nicht glaube, dass diese Wahl dann eben tatsächlich wirklich existiert. Du hast es auch schon gerade gesagt eigentlich. Die Alternative ist eben Gefängnis, Tod. Also eigentlich ist es eine auch falsche Wahl in der Hinsicht. Die Figuren werden trotzdem immer wieder vor diese Wahl geführt, können, müssen sich dann aber trotzdem immer für dasselbe entscheiden. Wo ich ja auch wieder sagen würde, das sozusagen ist ein bisschen so diese sehr Cruise-typische Ironie möglicherweise. Was ich aber toll finde und wo es vielleicht doch eine Art von Wahlfreiheit gibt, auch in dem Sinne, den du gerade gemeint hast, ist eben vielleicht doch dann zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Das ist ein sehr spannend hier, weil der Film ist extrem kritisch gegenüber gegenüber digitalen Artefakten. Die KI dreht, wie gesagt, völlig durch, versorgt nur noch mit falschen Informationen. Geheimdienste müssen wieder komplett mit Maschinen arbeiten, Tonbändern und Fotos, ja, komplett analog, weil auf das Digitale ist kein Verlass mehr. Das ist von dieser selbstständig gewordenen KI alles kontaminiert. Der Film selber entspricht dem Bild eigentlich, das hier gezeichnet wird, weil er selbst auch sehr, sehr analog ist mit diesen ganzen Tricksarbeit, die wir schon ein bisschen jetzt besprochen haben, also wirklich klassischen Stunts und Autoverfolgungsjagden. Gibt eine sehr schöne in Rom, diese U-Boot-Szene am Anfang. Und das ist etwas, was hier interessant ist. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das, und auch da könnte man sich jetzt wieder fragen, ist das eine Wahl oder nicht? Ist aber auf jeden Fall hier eine Art von Notwendigkeit gegenüber dieser KI-Bedrohung und hat meiner Ansicht nach auch nicht so was Nostalgisches dementsprechend. Nee. Aber das kann man ja auch anders sehen.
Nee, nostalgisch ist es nicht. Es ist insofern nostalgisch, als dass wir uns, aber vielleicht auch realistisch, dass wir uns in irdischen Welten bewegen und dass wir nicht jetzt irgendwie im Weltraum sind oder mit Monstern oder sonst was zu tun haben. Das ist ja schon nicht das Übliche für das heutige Action-Kino. Zum anderen geht es auch wirklich um Bewegung im Raum, wo die Dinge auch ein Gewicht haben, wo die Räume, die Stunts, genau, also wir haben zum Beispiel einen Zug, der dann, das haben wir auch schon öfter gesehen, aber so vielleicht noch nicht, der dann entgleist, der eine Brücke runterstürzt und dann wird dieser Zug plötzlich zu Räumen, die länglichen Zugwagen, die werden plötzlich zu vertikalen Räumen mit oben und unten,
wo man einfach... Das ist ein bisschen wie Inception, musste man dran denken.
Genau, da sind so ein paar Momente, genau. Inception ist mir jetzt gerade auch eingefallen dazu, stimmt. Und die Dinge, ja, da stürzt dann irgendwas runter, das hat ein Gewicht, dann gibt es Öl, auf dem sie ausrutschen, was auch noch heiß ist, Gas explodiert, also da passiert wirklich was, ja, und da braucht es nicht irgendwelche merkwürdigen Kräfte oder Geister dazu.
Absolut richtig, was wirklich toll ist, als Gegengewicht eben wirklich zu dieser KI, die sozusagen zwischen richtig und falsch nicht mehr unterschieden werden kann und was im Grunde genommen sich natürlich auch irgendwie beziehen lässt auf die heutige Blockbuster-Produktion. Marvel Cinematic Universe entsteht alles nur noch sozusagen an Computern, ist im Grunde genommen sehr langweilig. Die Filme sehen aus, wie es irgendjemand mal gesagt hat, Autoparkplätze, auch oft schlecht mit irgendwie schwachen Farben etc. Und hier haben die Dinger ein Gewicht. Ich finde das wirklich sehr gut, was du sagst mit der Zugszene, mit dem Fallschirmsprung von Tom Cruise im Umwurzel, die Blechautos sozusagen, die Straßen runter. Es ist tatsächlich ein Film, der sehr diese Gravitation einführt und auch die Räume dann auch mal ganz krass verengt. Im Dorischen Palast, dann am Ende sind wir auf einer Brücke, wo ein Kampf stattfindet oder in einer ganz engen Gasse in Venedig. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr schöne Momente.
Genau, und das, was der Film dann darüber erzählt, das ist natürlich... Da würde mich jetzt deine Meinung interessieren. Ich habe schon den Eindruck, dass der Film dann ein sehr pessimistisches Bild der Weltlage zeigt. Ein Bild, wo eben Leute, die Guten, schon noch ein bisschen dafür kämpfen, ja, dass die Menschheit gerettet wird vom Überleben. Vielleicht auch, dass sowas wie Freiheit existiert. Sicher für Basiswerte der Humanität, aber ganz bestimmt nicht für irgendwelche Weltentwürfe, für irgendwelche Utopien oder auch Reformen
und, auch für keine
Nationen. Und für keine Nationen. Es gibt gar keinen Patriotismus und in den Gesprächen wird eher Patriotismus auch gar nicht mal ironisiert, sondern wird zynisch abgehandelt. Wer interessiert sich denn noch für Patriotismus? Ja, das ist sozusagen. Und das ist natürlich auch nicht so uninteressant als Kommentar in einer Situation, wo ja teilweise unsere Weltlage, der Patriotismus eigentlich, hat man das Gefühl, oder sogar Nationalismus wiederkommt. Sei es in populistischen Bewegungen, sei es aber auch im Ukraine-Krieg, wo wir auf einmal als Westeuropäer lernen, dass für andere Nationen ja, der Nationalismus auf eine ganz andere Weise positiv konnotiert ist und man dafür bereit ist zu sterben und auch Leute zu töten, davon abgesehen, und Opfer auf sich zu nehmen. Das tun die hier alle nicht, also für Patriotismus mal bestimmt nicht.
Ja klar, es ist natürlich auch ein, es hängt natürlich auch sehr mit dem Genre zusammen. Es ist interessant, wie sozusagen diese Filme sich entwickeln. Es ist die andere Frage, ob es diesen Patriotismus früher eher gegeben hat. Ich glaube auch schon nicht so richtig vielleicht, aber es ist definitiv so, dass es hier sehr deutlich ist. In diesem siebten Ausgabe von Mission Impossible, dass das tatsächlich eigentlich nur noch darum geht, diese KI eben wirklich zu zerstören, die hier dass genau, dass eben alle möglichen Regierungen wollen sich das unter den Nagel reißen. Muss das sozusagen möglicherweise dann verhindern. Aber dass sozusagen, dass die Feinde auch im eigenen Lager sitzen, das ist natürlich auch in den letzten James-Bond-Filmen auch schon so gewesen. Von daher ist absolut richtig, was du, ja, für mich
schon... Und es gibt keine Wahrheiten mehr.
Es gibt keine Wahrheiten
mehr. Auch in dem
mehr.
Bereich auch, nicht? Wir
es
haben
gibt keine ideologischen...
Masken immer schon, die Gesichtsmasken, die heruntergezogen werden, das ist so ein Markenzeichen von Mission Impossible.
Das funktioniert
aber
nicht.
Hier können wir auch dem, was gesagt wird, eigentlich nicht trauen.
Genau.
Und dem ganzen Setting können wir nicht trauen.
Genau.
Wir haben immer wieder Täuschungsmanöver und offengelegte Täuschungen.
Genau. Und wirklich offengelegte
Täuschungsmanöver. Das ist auch wie in Inception übrigens.
Das ist auch wie in Inception oder auch in, ich muss doch an einen Film denken, wie vielleicht The Departed, wo es auch ein großes Verwirrungsspiel irgendwie gibt um die Identitäten, die Zugehörigkeiten, die Loyalitäten, die Masken und so weiter. Das ist hier definitiv auch, aber sozusagen interessanterweise ohne das Grundgadget von Mission Impossible, nämlich die Masken, die Gesichtsmasken, die hier einfach nicht mehr funktionieren oder die dann irgendwann brennt die Maschine durch. Ist auch sehr spannend. Dementsprechend ist dieser Film sozusagen kontert auf diese große digitale Verwirrung und sozusagen auf diese Ununterscheidbarkeit zwischen Wahrheit und Fiktion in vielen Fällen. Natürlich kann man sie nach wie vor dennoch unterscheiden, aber es wird natürlich sehr schwierig, weil Digitalität und Social Networks das natürlich gerade immer wieder torpedieren, leider. Konnte der Film sozusagen, dass er die Maske abnimmt und versucht, auf andere Art dagegen vorzugehen. Und es gibt, glaube ich, auch einen Moment, wo jemand zu Tom Cruise sagt, denk nicht wie die Maschine.
Das stimmt, das gibt es. Ja, wir denken jetzt auch nicht wie die Maschine, sondern das war jetzt ein kurzer, knapper Kommentar zu Mission Impossible, weil unsere mögliche Mission ist, dass wir jetzt ins Kino gehen. Und dafür müssen wir jetzt Schluss machen, damit alles auch noch rechtzeitig zu euch kommt. Vielleicht setzen wir das hier bei Gelegenheit fort. Vielen Dank erstmal. Das waren Philipp Stadelmeier und Rüdiger Suchsen aus Wien.
Vielen Dank, lieber Rüdiger.
Wie immer ein Vergnügen. Vielen Dank, Philipp. Ja, mal mehr, mal weniger, diesmal mehr, weil wir haben das alles schon mal ausführlicher gemacht. Das darf man jetzt am Schluss verraten. Und dann ist irgendwas abgestürzt und nichts war aufgenommen. Deswegen muss es jetzt knapper sein. Aber nächstes Mal wieder ausführlicher für die, denen es jetzt zu knapp war. Wir gehen ins Kino und ciao aus Wien. Vielleicht melden wir uns nochmal. Dies war der Artischock-Podcast zu Mission Impossible 7 Teil 1.